Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und reinhört. Zu meinem heutigen Gast konnte ich zu Fuß gehen, denn sein Restaurant liegt genau 650 Meter von meinem Zuhause entfernt. Jedenfalls ist es so seit 2 Jahren. Es ist das Restaurant Savito in Falkensee, direkt vor den Toren Berlins. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn vom Savito fährt man ziemlich genau 5 Minuten mit dem Auto und dann ist man schon wieder am Ortsschild Berlin. Aber die deutsche Hauptstadt lassen wir heute mal da vorne liegen. Wir bleiben im Savito in Falkensee. Küchenchef dort ist von Anfang an, das heißt seit 2020, Marco Wahl. Und in diesem Jahr, also 2025, hat Marco zum ersten Mal einen Stern im Guide Michelin erkocht und gehört damit und damit auch das Savito zu den insgesamt nur 3 Häusern in Brandenburg, die momentan so eine Auszeichnung halten. Die anderen beiden sind das Kochzimmer in Potsdam, wo Nico Werner am Herd steht, und die alte Überfahrt in Werder an der Havel mit Küchenchef Thomas Hübner. Welche Art von Küche Marco im Savito kocht und wo seine Wurzeln liegen und wie man als Sterne-Restaurant in der Vorstadt zurechtkommt, über all das sprechen wir gleich. Erstmal ganz herzlich willkommen bei Die letzte Flasche, lieber Marco. Wie schön, dass du heute Zeit für diesen Austausch hast.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, Clemens. Danke für die Einladung.
Gerne. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Stern.
Ja, danke schön.
Wie habt ihr davon erfahren?
Also es kam 3 Wochen vorher eine Einladung von Guide Michelin per E-Mail.
Nach Frankfurt,
oder? War in Frankfurt am Main, genau. Ja. Da war eine Einladung im E-Mail-Fach zur Michelin-Gala, aber stand nicht weiter drin, für was die Einladung gilt. Ja, gut, aber die Hoffnung ist dann schon mal da. Aber natürlich endgültige Gewissheit hat man dann erst, wenn dann auch wirklich der Name aufgerufen wird und das Restaurant da steht.
Du bist dann hingefahren, hast dich in den Saal gesetzt.
Genau.
Und dann dieser Moment, wie war das?
Erleichterung erstmal. Und ja, dann komplettes Glücksgefühl. Ich war mit meinem Sous-Chef da und Patissier Erik, der auch schon seit Anfang an mit mir im Savito ist. Und ja, dann war es absolute Erleichterung. Dann hat er auch gemerkt, wie dann so eine Anspannung abgefallen ist.
Wieso Erleichterung?
Erleichterung, weil halt diese Einladung da war.
Weil ihr es nicht missverstanden habt sozusagen.
Genau, also es war jetzt nicht so, dass wir die Monate davor schlaflose Nächte oder sonst was hatten. Auch gar nicht 100% auf dem Schirm hatten, dass was passiert in dem Jahr. Das hat sich dann erst kurz vorher entwickelt, als wir innerhalb von kurzer Zeit 2 einzelne Besucher da hatten. Dann hat man sich vielleicht schon ein bisschen Gedanken gemacht und es hat auch nicht lange gedauert, dann kam diese Einladung.
Also du meinst, du hast die erkannt, die Tester, oder zumindest
das erahnt, Gefühl? Erahnt, würde ich sagen.
Okay, geahnt, ja.
Und wie gesagt, dann durch diese Einladung war dann natürlich auch eine Hoffnung da, also ja. Deswegen Erleichterung, ja. Oder eine Anspannung, die abgefallen ist.
Was bedeutet dir der Stern?
Mir persönlich würde ich sagen, ist schon ein Lebenstraum als Koch, also ich würde sagen, jeder Koch, der in diesen Regionen irgendwie unterwegs ist oder auf dem Level kocht, will irgendwann auch Sternekoch sein. So, das ist schon ein Wunsch, den ich auch schon Anfang meiner Ausbildung irgendwie für mich festgelegt hatte. Auch in der Zeit irgendwie mal aus den Augen verloren habe, muss ich auch dazu sagen. Gerade in dem Lockdown, in dem großen, wo ich noch in meinem alten Betrieb angestellt war und so. Und dann Kündigungen stattgefunden haben und man auch nicht wusste, wie geht's jetzt weiter und so. Und da hat man so ein bisschen aus den Augen auch verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als das dann mit Savito angefangen hat, habe ich da wieder Blut geleckt, würde ich fast sagen, diese Richtung was zu machen.
Würdest du schon sagen, hast du darauf hingearbeitet auch?
Es hat sich entwickelt über die 5 Jahre, würde ich sagen. Also am Anfang war es erstmal wichtig, dass wir uns in Falkensee einfach etablieren, dass wir nicht an unseren Gästen vorbeikochen, auch gucken, für was sind die hier bereit? Das war schon eine Entwicklung, die hat auch 2-3 Jahre gedauert, bis wir auch wirklich wussten, wir können uns auch hier ein Stück weit wirklich verwirklichen und machen, was wir auch mögen, um nicht komplett, wie gesagt, am Gast vorbeizukochen. Aber die sind den Weg dann schon mitgegangen, haben auch viele Stammgäste gewonnen, teilweise auch welche, die wöchentlich kommen.
Was würdest du sagen, was hat der Stern schon verändert? Also 4 Monate habt ihr den, was hat sich verändert?
Die Besucherzahl, ganz klar.
Ja.
Ja, also es war schon ein enormer Boost. Also ich glaube, uns kommt da ein bisschen auch die Lage noch mit zugute, dass wir nicht in Berlin liegen, weil da halt 20 Restaurants jetzt mit Sternen, 2 oder 3 würde ich jetzt sagen. Wir sind schon noch ein bisschen draußen, dass wir nochmal ein anderes Einzugsgebiet haben. Und die Besucherzahlen, die gingen kurz nach dem Erhalt in Frankfurt habe ich das schon auf der App von unserem Reservierungssystem gesehen.
Ping, ping, ping.
Ging wirklich rasant nach oben. Also es hat sich mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht, würde ich fast sagen.
Das heißt, ihr seid jetzt auch oft ausverkauft sozusagen.
Ja, also der Boom hat locker 3 Monate jetzt angehalten. Jetzt merkt man, es ist leicht rückläufig, aber immer noch enorme Steigerung zu den letzten 2 Jahren, jetzt würde ich mal im Vergleich sagen.
Und da sind dann eher Leute, die noch nicht da waren, die jetzt mal gucken
können. Ja, absolut. Also auch das Einzugsgebiet auf den Nummernschildern auf unserem Hof, siehst du dann, das ist schon größer geworden. Da ist auch Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Landkreis Oder-Spree ist mit dabei.
Das ist ja cool, dass man damit wirklich auch neue Gäste ranholt. Ich meine, die sowieso schon kommen, die würden wahrscheinlich auch kommen, wenn ihr den Stern nicht hättet, weil die sind ja eure Fans.
Ja, oder, genau. Ne?
Aber ja. Das ist ja cool, dass sich das wirklich dann so auch dann auch zeigt. Ehe wir das vertiefen, kommt jetzt schon der Moment, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen bei die letzte Flasche. Da bringen ja die Gäste die Getränke mit. Eine letzte Flasche oder eine besondere Flasche. Ich bin gespannt, was du ausgesucht hast.
Also ich habe mitgebracht, das ist eine Flasche aus dem Jahr 2000 von André Perret aus der nördlichen Rhone, aus dem Ort Contrieux. Mhm. Die Rarität dahinter ist jetzt eher, dass die Geschichte hinter der Flasche eine lustige ist.
Ja, wo kommt
da
die her?
Da müsste ich jetzt nochmal länger ausholen.
Ja, kannst du machen, schenk da schon mal was ein, das dann kann der schon mal ein bisschen Luft bekommen. Ist ja ein alter Herr, ja.
Ja, das stimmt.
Oder Twen, ne, mit 20ern.
25 Jahre,
ja. Ja, krass. Boah, die Farbe schon, ey.
Ja, Farbe ist schon mal sehr schön, das stimmt. Korken ging auch relativ schwer raus.
Ja, ich verrate jetzt kein Geheimnis, die zweite Hälfte schwimmt auch noch. Deshalb gießt Marco hier durchs Teesieb ein. Hat aber sehr gekonnt gemacht.
Ja, sehr gut. Genau, die Geschichte dahinter ist einer meiner besten Freunde, ist der Oliver, der wohnt in Paris. Und wir treffen uns immer so 2-mal im Jahr für so einen kulinarischen Trip. Entweder bin ich bei ihm oder er ist bei mir. Und er wohnt direkt am Eiffelturm und hat da so einen kleinen Weinladen, der heißt Vino Sapiens und er kauft immer Raritäten aus Altbeständen oder Altbestände aus und da hat er diese Flasche gekauft, hat die mit nach Berlin gebracht. Dann haben wir einen Tisch im Pricol reserviert und die bieten ja aktiv auf ihrer Homepage an, dass man gerne gegen Korkgeld eine Flasche Weine bringen kann und das war der Gedanke dahinter.
Okay.
Da hat er mir noch eine zweite Flasche, die er am Duty Free am Flughafen gekauft hat, mitgebracht. Ich weiß nicht mehr, was sie waren, sonst sehr oder so. Und dann ist er an dem Tag, wo wir den Besuch hatten, schon früher in die Stadt gefahren nach Berlin und hat sich mit einem Freund getroffen. Und ich sollte dann abends dazukommen und die Flasche Wein mitbringen. Die Flasche ist jetzt noch hier, weil ich mich vergriffen habe und den Sauservas, glaube ich, mitgebracht hatte.
Ja.
Was aber noch gar nicht gemerkt hatte, sondern erst als die Sommeliere oder der Sommelier an dem Tag an den Tisch kam und die Flasche nochmal präsentiert hat. Und er hat dann die Flasche gesehen und er hat mich angeguckt, als hätte ich ihm gerade offenbart, dass ich ein Verhältnis mit seiner Frau hätte oder so. Also es war wirklich, er war schockiert, ich im ersten Moment auch, aber so kam jetzt diese lustige Geschichte, dass wir in den Genuss dieser Flasche kommen. Ich habe ihn auch vorab gefragt, ob das okay ist, weil eigentlich wollten wir sie aufheben für den nächsten Besuch, aber ich habe ihm gesagt, der beste Anlass dafür, die mal zu öffnen, also es ist eine Story dahinter, die könnte ich heute erzählen. Und so kommen wir jetzt in den Genuss von dieser schönen Flasche.
Toll. Ja, super Geschichte. Würde ich sagen, fast die, das hatten wir auch noch nie, die verwechselte Flasche.
Ja.
Ist die letzte Flasche, die verwechselt durch Verwechslung übrig geblieben. Sehr cool. Wollen wir mal reingießen?
Ja, klar.
Also nochmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Cheers.
Ist schon sehr so auf den sekundären Aromen, ne? Und den tertiären. Also kommt jetzt nicht mehr, springt einem nicht mehr viel Frucht in die Nase, oder?
Ja, wenn dann reifere Früchte, würde ich sagen.
Ja, so ein bisschen.
Gelbe,
so,
reife Früchte.
Stimmt. Ja, so Aprikose, so ein bisschen.
Und oxidativ, würde ich auch sagen.
Mhm. Wow.
Aber er ist noch trinkbar.
Tippitoppi, also, würde ich sagen.
25 Jahre mit diesem Korken. Der Korken, der jetzt auch in der Flasche liegt, aber.
Ja. Aber super frisch, ja. Die Säure ist voll da, ja. Ist irgendwie würde man nie im Leben drauf kommen, 25 Jahre. Also ich jedenfalls nicht. Ist Viognier, ne? Ist das doch,
ist ein Viognier, genau. Genau,
Condrieux ist ja nur Viognier. Ja, ja, ja. Weiße nördliche Rhone. Schreit nach Essen, dieser Wein.
Ja, es hätte auch perfekt gepasst für diesen Tag. für die ersten 2-3 Gänge.
Ist auch lustig, dass du das Pricol erwähnst, weil da haben wir unsere Hochzeit gefeiert.
Ach, sehr schön.
Ja, also deshalb haben wir natürlich auch immer eine schöne Beziehung dazu, zu dem Lokal und denken da gerne dran. Sind da auch öfter nochmal. Grüße gehen raus, ne? Wie es an dieser Stelle immer schön heißt.
Ja, aber auch trotzdem dann noch ein schöner Abend, muss ich sagen. Wir haben uns noch gefangen, Oliver war dann irgendwann auch wieder konnte mir verzeihen und wir haben den Abend dann genossen, genau.
Cool. Ja, der hat ja auch noch ein paar andere Weine da zur Not, wenn der sonst
da ist. Ja, das denke ich. Ich bin auch nächste Woche zu Besuch in Paris bei ihm und dann gehen wir vielleicht nochmal bei dieser Vinothek vorbei und ich kaufe mal was zum Ersatz für ihn, zum Ausgleich, dass er auch entschädigt wird.
Sehr gut. Ja, du arbeitest ja in Falkensee am östlichsten Rand des Havellands, aber du stammst gar nicht aus Brandenburg.
Nee, ich stamme aus Zweibrücken. Das ist in Rheinland-Pfalz, direkt zur Grenze ans Saarland. Aber ganz wichtig für uns natürlich, dass es noch Rheinland-Pfalz ist.
Ja.
Und es ist so im Eck auch zu Frankreich. Die Nähe ist in 8 Kilometer gegeben, also in diesem Eck da unten genau.
Ja, auf jeden Fall kulinarisches Eck. Bist du auch in so einem kulinarischen Haushalt groß geworden? Waren deine Eltern große Gourmets oder so oder nicht so?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also bei uns wurde schon jeden Mittag, als wir von der Schule kamen, wurde gekocht. Teilweise auch, wenn ich rückblickend, das so, war auch Fixprodukte mit dabei.
Ja.
So die Oma, als sie noch gelebt hat, das war so bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr, da war schon noch mehr Kulinarik da, also die hat auch Salate angebaut und Obst und Gemüse war im Garten, frische Möhren, das weiß ich noch, als Kind Möhren aus dem Acker gezogen habe hinterm Haus und in der Waschküche kurz unter das Wasser gehalten habe und die Möhre gegessen habe, deswegen weiß ich bis heute auch noch, wie eine Möhre richtig schmeckt, so, das ist schon ganz schön.
Ja.
Aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie ein Fokus auf Gourmet-Essen oder... Man ging schon mal einmal im Monat sonntags essen, aber das war dann so in einem Gasthaus und da gab es dann eher so Schnitzel oder sowas
in die Richtung. Und eine Cola mit Bierdeckel drunter.
Genau, wo die Striche drauf waren, für die wievielte Cola waren drin.
Ja, richtig. Ne, so. Genau, das heißt also nicht unbedingt so, du hast das mit der Liebe zum Essen nicht so von zu Hause mitgekriegt, aber, oder?
Nee, ich kam auch eher durch Zufall dann in den Beruf des Kochs, genau, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, du bist da reingeraten.
Ja, also ich war nach Abschluss der Schule, wusste ich erstmal, die auch eher schlecht wie recht verlief, aber Abschluss habe ich Gott sei Dank irgendwie noch hinbekommen. Dann wusste ich trotzdem nicht, wie geht's weiter. Dann war ich erstmal 2 Jahre bei der Bundeswehr, um die Zeit auch zu überbrücken. Mhm. Und eigentlich gefiel mir das auch ganz gut da. Habe dann auch überlegt, ob ich da länger bleibe. Dann war allerdings mein Bruder, der war ja schon länger im Beruf, der hat Hotelfachmann gelernt und dann sich auf Restaurant-Sommelier spezialisiert und der hat damals in der Nähe in einem Hotel als stellvertretender Restaurantleiter gearbeitet, das war das Hotel Kloster Hornbach. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dort mal ein Praktikum zu machen für eine Kochausbildung. Und dann bin ich da mittwochs hingegangen, habe da eine Woche Probe gearbeitet und dann hat der damalige Küchenchef zu mir gesagt, ob ich nächsten Mittwoch meine Ausbildung anfangen möchte. Und so kam es zusammen. Also es war eine relativ spontane Entscheidung, würde ich sagen, ja.
Ja, cool. Also, dass man so einen kleinen Schubs kriegt und dann aber genau, was sozusagen findet, was einem gefällt. Ja,
ja, das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. Also ich habe da schon schnell Blut geleckt und habe mich auch relativ schnell auch in diese gehobene Gastronomie, die hat mich fasziniert direkt.
Also Hotel Kloster Hornbach, muss man auch vielleicht nochmal kurz erklären, ist ja jetzt auch nicht so ein gutbürgerliche Schniepo-Bude, sondern was gibt's da?
Ja, also es ist ein Hotel, das ist, wie gesagt, wie der Name schon sagt, ein ehemaliges Kloster. Das wurde jetzt vor 25 Jahren, war da die Eröffnung. Und mittlerweile ist es auch ein Michelinki-Hotel seit letztem Jahr. Boutique-Design-Hotel, also es ist privat geführt, super stylisch. Also die Inhaber, die das da führen, die machen das mit Herzblut. Das merkt man wirklich also an jeder Ecke in diesem Haus. Habe ich doch sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Und dann gab es viel halt Hochzeiten, Tagungen. Und zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, haben sie gerade angefangen, das Gourmet-Restaurant zu eröffnen. Und dann gab es noch ein bürgerliches Restaurant. Also es wurde eigentlich alles abgedeckt. Von Halbpension, Gourmet, gut bürgerlich, Hochzeiten. Also es war eine perfekte Ausbildung eigentlich.
Weil du hast alles mitgekocht.
Alles mitnehmen konntest, genau.
Ja, ja. Danach bist du da geblieben oder hast du dann Stationen erstmal gemacht?
Dann bin ich erstmal ganz kurz für ein paar Monate in Deidesheimer Hof gegangen. In den Schwarzen Hahn, aber das war einfach, der Schritt war zu früh für mich.
Okay.
Das habe ich da relativ schnell gemerkt. Von Azubi, wo man noch 2 Leute vor sich auf dem Posten hatten, bin ich da alleine auf dem Posten im Gourmet-Restaurant mit einer riesen umfangreichen Karte und das war damals zu viel. Da habe ich schnell gemerkt, ich muss nochmal, glaube ich, kleinere Schritte gehen. Dann bin ich nochmal zurück in Ausbildungsbetrieb für ein Dreivierteljahr. Und dann ging die Karriere weiter. Dann habe ich im Schlosshotel Bergzabener Hof, hieß es damals, also heißt es immer noch, das Restaurant hieß Wallram damals, das kann man schon so sagen. Da habe ich dann angefangen, auch durch meinen Bruder, weil der dahin gewechselt ist, der hat mich dann nachgezogen. Okay. Und dann habe ich dort in meinem ersten Jahr quasi dann als Jungkoch oder als Demi wurde ich da eingestellt, in der Tat schon den ersten Michelin-Stern dort bekommen. Und wir waren teilweise auch nur zu zweit oder zu dritt in dieser Küche. Allerdings war ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Der Druck, würde ich jetzt nicht sagen, nicht so hoch, aber es wurde einem einfacher gemacht, da mitzuziehen, sage ich mal. Also es wurde mehr unterstützt, sodass ich diesen Weg dort mitgehen konnte und auch viel für mich mitnehmen konnte und mich da wohlgefühlt habe in dieser Zeit. Und dann halt am Ende des Jahres, dann damals war es glaube ich noch im November, wo die Sterne vergeben wurden, haben wir damals diesen Stern bekommen. Und ja, das war als Jungkoch natürlich auch ein Traum, direkt bei sowas dabei gewesen zu sein.
Aber da hat natürlich dann da der damalige Koch den bekommen, ne?
Ja, klar, absolut,
also,
ja.
Genau, also du hast ihn mit erarbeitet. Aber
ja, genau, also man war mit in der Crew,
genau, er hängt ja immer an der Persönlichkeit und wenn die auch wechselt, dann ist auch der Stern fürs Restaurant weg.
Das stimmt so nicht. Okay. Wenn der Koch gehen sollte, dann bleibt der Stern beim Restaurant, also der Stern wird ans Restaurant vergeben. Sollte der Koch gehen, dann werden die Michelin-Tester da schon aufmerksam, testen das nach und dann vergeben sie den also wieder oder erkennen ab oder wie man das auch sehen will.
Du hast natürlich viel genauer erklärt, aber so meinte ich das im Grunde. Also wenn der Koch dann weg ist, dann wird es schon nochmal
neu bewertet.
Ja, absolut, genau. Es kann natürlich weitergehen, aber es kann auch sein, dass er dann weg ist. Es heißt nicht, dass der Koch, wenn er weggeht, den Stern mitnimmt und irgendwo hinkommt, eine Bude aufmacht und schon direkt sagen kann, hier übrigens Sterne-Restaurant.
Ja, das
wäre auch zu einfach. Wie bist du dann nach Berlin geraten?
Ich war da zwischendurch noch im Brenners Parkhotel in Baden-Baden.
Ah, okay, auch keine schlechte Adresse.
Da war ich aber in der Bankettküche ein Jahr unterwegs, um das nochmal im größeren Stil, was auch super spannend war, extrem tolle Persönlichkeiten da bekocht. Also damals auch Franz Beckenbauer, Günter Netzer, DFB-Tagung war gewesen. Und also es war wirklich Wahnsinn, was man da an Gästen gesehen hat. Dann bin ich nochmal zurück ins Schlosshotel Bergshamener Hof gegangen für 1,5 Jahre. Da gab es allerdings einen Küchenchefwechsel, dass ich da bei einem anderen Küchenchef war, mit dem ich aber damals in meiner Ausbildung die ersten 1,5 Jahre verbracht hatte. Und dann ging der Laden damals insolvent und ich hatte nicht mehr so die Lust, ja, auf den kleinen Ortschaften rundherum zu dümpeln, sag ich mal, auch ein bisschen mit meiner Freizeit was anzufangen. Und so kam der Sprung nach Berlin.
Mitte der 2010er, ne?
War das 2014 bin ich dann hergekommen, genau.
Und da warst du erst im Duke, oder?
Ja, 6 Jahre, genau. Ja. Über einen ehemaligen Kollegen, der dort schon arbeitete, der aus Berlin kommt, hatte ich dann den Kontakt hergestellt, damals dann zum Florian Klauert, habe da Probe gearbeitet und dann bin ich nach Berlin gekommen und bin auch 6 Jahre im Hotel Ellington im Restaurant Duke geblieben.
Du warst dann Sous-Chef, ne, glaube ich.
Oder? Angefangen als Chef de Party.
Aber am Ende als gegangen.
Ende dann als Sous-Chef, genau.
Als Sous-Chef gegangen, nämlich ja ins Savito, ein neues Konzept vor allen Dingen. Was bedeutet eigentlich Savito? Hast du wahrscheinlich schon 1 Million Mal erzählt.
Ja, der Name ist daher geleitet, also auch privat geführtes Restaurant von der Familie Wruck aus Falkensee. Und die Inhaber heißen Sabrina und Thomas und ihr Sohn heißt William. Und so kam der Name Savito zustande.
Sabrina, William und Thomas.
Genau.
Und was machen die eigentlich? Also womit verdienen die sonst Geld, außer mit Gourmetküche?
Die machen Heizung, Sanitär, Konzeptplanung für größere Baustellen, wenn jetzt Bäder oder wenn Turnhallen gebaut werden, Rasenheizung, ist alles Mögliche dabei. Also ich habe schon gehört, dass er Fußballplätze da für Rasenheizung, glaube ich, auch schon mitgebaut hat, große Wohnkomplexe und sowas.
Also eigentlich ein Bauunternehmer.
Bauunternehmer, genau.
Bauunternehmen.
Ja.
Und auch euer Gebäude hier, wo ihr drin sitzt, haben die auch gebaut?
Genau, das Areal, wo jetzt das Savito steht, mit diesem Wohn- und Geschäftshaus, da war früher ein alteingesessener Italiener in Falkensee.
Okay.
Und der ist dann irgendwann in Ruhestand gegangen und hat dieses Grundstück dann an den Thomas Ruck verkauft. Und er wollte darauf dann ein Wohn- und Geschäftshaus bauen, aber ist mit dem damaligen Besitzer so verblieben, dass er ein Restaurant bestehen lässt in diesem Wohngeschäftshaus, wieder neu errichtet. Und es sollte mit dem damaligen Koch eigentlich stattfinden, der in diesem Restaurant damals dort zugange war.
Also in diesem Italiener.
Quasi. Genau.
Ich baue hier was Neues hin, aber du kannst dann hier weiter kochen.
So. Genau so war das. Und wenn man den Thomas Ruck kennt, dann weiß man, er ist nicht zufrieden, sage ich mal, mit 0,15 Buchhaltung, Planung, sondern schon Perfektionist. Das sieht man auch, wenn man bei uns auf den Hof kommt und das Gebäude sieht, die Parkplätze, also ist, wie gesagt,
super akkurat.
Alles sehr schön und dann haben sie, glaube ich, sehr schnell gemerkt, dass die Vorstellung der beiden nicht so zusammenpasst. Also sie haben dann gesagt, ja, wir wollen das trotzdem, dann machen wir das Restaurant halt selber. Haben sich einen gastronomischen Berater an Land gezogen, der dann klassische Stellen ausgeschrieben hat auf den branchenspezifischen Portalen. Mhm. Und so habe ich diese Küchenchefstelle gesehen in Falkensee und habe mich darauf beworben, aber wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Also es war, wie gesagt, großer Zufall. Es war auch gerade in dem langen Lockdown 2000. Ja. Und so kam ich dahin.
Und der erste Eindruck, kannst du dich noch erinnern?
Der erste Eindruck war ein Vorstellungsgespräch, was nicht im Savito stattgefunden hat, sondern woanders. Ah. So die zwei, Sabrina und Thomas, waren mir super sympathisch von Anfang an. Mhm. Also das ist auch gleich der Funke übergesprungen. Mhm. Sehr positive Menschen, mhm, hat man direkt gemerkt. Mhm. Ist es auch nicht weiter darauf eingegangen, wo es Restaurant ist. Also ich habe mich einfach mal meine Geschichte angehört und sie haben ein bisschen von sich erzählt. Und zwei, drei Tage später wurde dann von diesem gastronomischen Berater bei mir angerufen und hat gesagt, ja, wir haben uns für dich entschieden, wir würden gerne, dass du das machst. Und dann ist alles erst ins Rollen gegangen, habe ich die Küche zum ersten Mal gesehen und den Standort und so kam das dann zustande, genau.
Ja. Und dass das in Falkensee ist und nicht in Berlin, das ist ja für jemanden, der aus Berlin kommt, erstmal ein Riesenschritt, einmal über diese Landesgrenze rüber zu hoppeln und dann noch 1,5 Kilometer zu fahren. Im Kopf ist das eine größere Entfernung für viele.
Ja, das mag sein. Für mich zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich schon im Havelland gewohnt habe. Mhm. Deswegen war auch die Entfernung nach Falkensee für mich nicht so dramatisch, sondern eher vom Vorteil, sage ich mal.
Okay.
Deswegen hat sich das für mich ganz gut, hat jetzt ganz gut zusammengepasst von der Konstellation her.
Cool. Was du da machst, besprechen wir jetzt gleich. Jetzt würde ich gerne den Wein nochmal würdigen. Nochmal reinriechen. Es ist jetzt ein bisschen länger im Glas, ne?
Das stimmt. Also man riecht auch, dass es
ein bisschen was sich auch ein bisschen mehr, ne? Sehr, sehr dicht einfach, ne? Also so, jetzt kommen so, also Quittentöne, so was ganz Gelbes, Reifes, Aromatisches. Auch sowas ein bisschen blumig, finde ich. Also so Blüten, kann sein Akazie oder so. Ich weiß, ich kann es immer. Blüten.
Ich tue mir so extrem gut schwer, eigentlich auch so Weine so in Worte zu bringen, wie du das schaffst, ehrlich gesagt.
Ich näher mich auch nur an, aber ich weiß natürlich irgendwie so, ich gehe dann auch so meine Raster so durch, ne? Was könnte das sein? Also, und ich finde es auch eher, also Orange weiß ich nicht.
Das würde ich jetzt eher, glaube ich, nicht
auch
sagen.
Ja, Orange. Nee, würde ich auch nicht sagen. Aber so, ich glaube, so Akazie, das ist ja erstmal so ein bisschen fremder Geruch.
So Brioche-Honig in die Richtung.
Mhm. Würde ich so, das honigartig auch, finde ich auch.
Bin ich dabei. Mhm. In der Farbe sowieso. Mhm.
Ja, super. Jetzt zieht er auch so ein bisschen Fenster hier auf, ne? Ist ordentlich Glycerin. Hat viel Alkohol?
14
hat er. Okay, ja. Okay, wir wollten mal, oder ich würde gerne mit dir ein bisschen über deine Küche jetzt sprechen. Erstmal, um zu verstehen, was ist überhaupt für ein Laden, wie groß ist dein Team?
Also das Restaurant hat 36 Sitzplätze, innen wie außen, außen vielleicht 40, ein bisschen mehr. Mhm. Mein Küchenteam besteht mit mir aus 4 Personen. Mhm. Und der Service sind wir momentan zu zweit.
Okay. Also 6 Leuten.
6 Mitarbeiter, noch Aushilfen, ja, die uns unterstützen hier und da. Ja. Ah, festangestellt sind wir zu 6, genau.
Wie würdest du deine Küche selber beschreiben? Was ist deine Handschrift?
Ja, die Handschrift, es ist gut, dass ich mich nicht so in ein Korsett irgendwie drängen muss. Die Basis, auf der wir kochen, ist also von mir und auch von Erik diese klassische französische Küche. Mhm. Wir stellen immer eigentlich ein Hauptprodukt in den Vordergrund. Und dann versuchen wir das schön, spannend, elegant in Szene zu setzen. Also es ist jetzt nicht, dass ich mich in irgendeine Richtung wie, also es ist jetzt nicht regional, sondern es ist einfach unser Stil, eine schöne, schmackhafte Küche für jeden zu machen, wo jeder was damit anfangen kann. Und ja, ich will mich auch nicht unbedingt in so ein Korsett stecken, mich irgendwie festzulegen.
Das was wäre ein Korsett für dich?
Dass ich mich auf 50 Kilometer Einzugsgebiet begrenze. Ja. Oder dass ich jetzt
lokal
oder dass ich asiatisch koche oder wie auch immer, sondern die Einflüsse lasse ich schon von überall zu, sage ich mal. Mhm. Aber die Basis liegt einfach auf der klassisch-französischen Küche.
Mhm. Und dann das gute Produkt. Ne?
Auch gutes Hauptprodukt, schön in Szene gesetzt, schöne Begleiter, spannende Begleiter, überraschende Begleiter. Ja, und da haben wir uns, wie gesagt, war auch ein Entwicklungsprozess. Am Anfang mussten wir auch erstmal gucken, ist es unsere Küche, die hier ankommt, oder müssen wir erstmal vielleicht ein bisschen links und rechts gucken, dass wir auch Falkensee Anklang finden. Aber da konnten wir uns ganz gut entwickeln, dass wir wirklich genau das kochen jetzt können, was wir auch wollen und mögen. Ja.
Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, wie das diese Anpassung war. Ich würde ein bisschen bei der Küche bleiben, die ihr jetzt macht. Wie oft wechselt das Menü?
Mittlerweile würde ich sagen, sind es noch 4, maximal 5 Mal im Jahr, okay, das Menü. Aber wir haben ja auch à la carte Gerichte dabei. Mhm. Also wir machen beides, à la carte und Menü. Dann haben wir so 4, 5 Gerichte, die sind eigentlich immer auf der Karte, im à la carte Bereich. Der Rest wechselt ein bisschen, das würde ich sagen so 4 Mal im Jahr,
okay,
wo das so durchwechselt.
Mhm. Und das ist so, habt ihr da feste Termine oder ist das ein bisschen aus dem Gefühl raus, dass ihr sagt, so jetzt, ich kann es nicht mehr sehen?
Ja, das kommt, es müssen die Idee kommen, es ist auch so die ersten 2, 3 Jahre ist es auch leichter gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir uns auch noch nie in den Menüs wiederholt haben, was die Gänge betreffen, außer im Spargelgericht, was ich jedes Jahr das Gleiche mache, was wie so ein bisschen Signature entwickelt hat, sage ich mal. Mhm. Aber der Rest ist seither immer neu, also wir versuchen auch, wie gesagt, uns immer was Neues einfallen zu lassen, auch mein Sous-Chef und Patissier Erik, der ist da auch akribisch und der ist da super motiviert und gibt sich auch nie zufrieden und will immer noch eine Schippe draufsetzen und noch eine Schippe draufsetzen, und das macht es, wie gesagt, jetzt nach den Jahren auch nicht einfacher, sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen, und deswegen wurde es von 6 Mal, 7 Mal im Jahr, wo wir gewechselt haben, am Anfang sind es jetzt nur noch 4 Mal. Mhm. Bis wir auch wirklich zufrieden sind.
Lass uns mal aufs aktuelle Menü schauen. Was steht da drauf zum Beispiel gerade?
Na, in der Vorspeise haben wir einen Kohlrabi, der auch spannend zubereitet ist. Der wird mit einem Barbecue-Lack ist der lackiert, wird im Ofen nochmal ein bisschen angegart. Dann haben wir eine Kohlrabi-Börblau dabei. Dann ist ein gebeiztes Eigelb, kommt mit rüber. Wir haben ein bisschen Knusper von Tapioca, Haselnüsse sind mit dabei. Ja, das ist die Vorspeise, kommt super gut an. Chorizo habe ich vergessen, kommt noch mit, genau. Wir haben noch Chorizo mit in der Vorspeise. Ja. Dann im zweiten Gang haben wir einen Kaiserkranat, an dem wir auch lange, lange rumgetüftelt haben. Und jetzt ist er eigentlich genau, ich schicke den jetzt schon seit 2 Monaten. Und erst jetzt gefällt das Gericht mir so, wie ich es mir wirklich vorgestellt habe. Also es ist auch Entwicklungsprozess. Und deswegen,
wieso? Was,
ja, die Präsentation hat mir am Anfang nicht so gut gefallen. Also so in meinem Kopf war es super. Wo ich mir das Gericht überlegt hatte, dann bei Präsentation, also da dachte ich mir, was ist das hier? So, das hat dann schon einige Zeit gedauert. Und deswegen finde ich es auch schade, dass, wenn ich es jetzt direkt wieder streichen würde, wo ich jetzt gerade erst zufrieden bin mit dem Gericht, wie es ist. Ja. Der ist roh geflammt, dieser Kaisergranat. Mhm. Eine tief einreduzierte Jus aus den Karkassen. Die ist ein bisschen mit Ponzu abgeschmeckt. Dann haben wir ein Tartar von der gedörrten Wassermelone mit dabei. Jalapeno ist noch als Öl mit dabei und ein Burrata-Schaum.
Ich habe so Speichelfluss, ich kann gar nichts mehr sagen. Also ich liebe allerdings auch Kaisergranat. Das habe ich bei dir noch nicht gegessen, das Gericht. Da muss ich mal kommen, bevor die Karte wechselt, auf jeden Fall. Hauptgericht?
Hauptgericht haben wir eine kleine Variation, sage ich jetzt mal, vom Iberico-Schwein. Das ist jetzt die geschmorte Backe. Secreto haben wir. Dann haben wir die Schmorsoße tief reduziert, die ist da mal mit Sauerkraut abgeschmeckt. Und dann haben wir so den Twist bisschen auf diese traditionelle deutsche jahreszeitmäßige so Birne, Bohnen, Speck war irgendwo die Idee mal zu diesem Gang. Und das haben wir versucht dann so ein bisschen zu verarbeiten darin. Also ist jetzt noch ein Selleriepüree mit dabei, wir haben nur pochierte Birne ist mit auf dem Teller. Dann haben wir noch Estragon als Öl mit in die Soße eingearbeitet. Und ja, wie gesagt, die Idee war damals so, wie kann man aus Birne, Bohnen, Speck so irgendwie ein schönes Gericht machen? Und dann kam halt dieses Schwein zustande mit dem, also was den Speck dann irgendwo ersetzt, sag ich mal, mit den Bestandteilen davon. Mhm. Also das beschreibt es auch ganz gut, wie gesagt, diese klassische Küche, die man versucht dann irgendwie ein bisschen modern, zeitgemäß, schmackhaft und ja.
Ihr habt so ein Thema und ihr macht dann eine Improvisation da drauf.
Ne? Ja.
Ja, das ist cool, ja. Und hinten raus gibt es immer noch sehr gute Desserts. Ja,
das Menü schließen wir immer eigentlich mit zwei, also mit einem Käsegang ab und mit einem klassischen Dessert. Im Käsegang gibt es momentan bei uns ein Époisse. Und dazu gibt es von der Aprikose ist ein Sorbet mit dabei. Mhm. Dann haben wir von der Aprikose noch ein Gelee, was über den Käse liegt, mit ein bisschen gebackenem Thymian. Ja, genau. Irgendwas habe ich vergessen mit Sicherheit, was noch drauf ist. Genau, ein bisschen karamellisierte Walnüsse haben wir noch bei dem Gericht dabei.
Knack und Knusper.
Genau, also ist eigentlich alles abgedeckt in diesem Gericht. Temperierter Käse, kaltes Eis. Also macht sehr Spaß. Ist auch in den Jahren, die wir jetzt da sind, mit einer meiner Lieblingskäsegänge, würde ich fast sagen. Und im Dessert haben wir jetzt eine Variation von der Beere. Mousse, da haben wir einen Granité von der Johannisbeere. Dann haben wir mit dabei, ich mal kurz überlegen, also Dessias, muss ich auch dazu sagen, es macht Erik, da hat ja, er freie Hand Baustelle. Und meiner Meinung nach, der könnte in jedem ein-, zwei-Sterne-Restaurant, glaube ich, in Berlin, könnte er die Patterie schmeißen, bin ich mir sehr sicher.
Ja. Also sag das nicht zu laut.
Ja, das weiß er, das habe ich ihm schon oft genug gesagt, aber wir ergänzen uns einfach auch super, muss ich sagen. Ja, und ich bin heilfroh, dass ich ihn in der Patterie habe. Und wie gesagt, eigentlich habe ich auch das Gefühl, er toppt das, wie gesagt, von Menü zu Menü, legt er immer nochmal eine Schippe drauf. Aber das wissen auch unsere Gäste, wer dahinter bei uns hinter den Dessert steht, das ist ganz klar.
Also das sind sehr, sehr moderne Gerichte, aber schon immer mit so einer klassischen Basis. Ne? So stand es
ja, genau,
auch
ja,
im Michelin, genau so sagen, passt eigentlich ganz gut. So die Fonds, die Soßen, die ihr macht, sind so klassische französische Rezeptur, Beurre Blanc, so. Ne? Aber es wird trotzdem viel mehr drauf improvisiert eigentlich. Ne?
Ja, ich fand die Beschreibung, die jetzt in dem Guide Michelin steht, auch die passendste, die ich bisher gelesen habe. Also die war auf den Punkt gebracht, fand ich, genau.
Ja, ist doch gut. Irgendwo habe ich gelesen, du legst eben besonderen Wert auf geradlinigen Geschmack, ehrliches Handwerk, gekonnten Umgang mit Konsistenzen, verzichtest jedoch auf ausschließlich dekorative Elemente. Was hast du gegen Deko?
Gegen Deko habe ich gar nichts. Ich habe nur was gegen Deko, wenn sie überhaupt nicht, also wenn jetzt Blüten auf dem Teller sind, die geschmacklich überhaupt nichts bringen, sage ich mal. So, das sind Sachen, die mich einfach, also die für mich keinen Sinn ergeben. Ja. So, Deko ist schon schön, wir arbeiten auch mit Deko, sind irgendwie hippe ausgearbeitet auf dem Dessert, aber die passt dann geschmacklich da rein. Oder wenn es mal Kräuter, also wenn Kräuter drauf sind, dann ist es ein Kraut, was auch zu diesem Gericht passt.
Ja, ich frage das, weil der Thomas Hübner in Werder in der Havel, der macht ja eine extrem puristische Küche und der sagt ja auch sowas wie, ein Gericht ist für mich erst dann perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann. Es führt aber auf dem Teller dann auch so ein bisschen zu, ja, Purismus, ne? Also jetzt ohne, dass du, ne, das ist sein Stil, ja. Und das ist sehr konsequent, aber es ist auch so ein bisschen, teilweise so ein bisschen sehr pur dann, ne? Muss man mögen.
Ja, aber das ist ja das Schöne, finde ich, auch in der Vielfältigkeit, die wir in der Gastronomie absolut haben, dass jeder genau seine Nische kochen will, für die er steht, die er mag. Und da muss man auch nicht links und rechts auf die anderen zeigen und Sachen verurteilen, nee, sondern jeden sein Ding und jeder findet seinen Anklang, jeder findet seinen Fenderin.
Trotzdem würde ich dich mal ein bisschen so deine Meinung auch rauskitzeln als Koch, so Foodtrends. Also welche davon beobachtest du gerade, welche davon machen in eurer Küche überhaupt Sinn? Es gibt ja solche so, eines ist große Ding ist vegan, das andere ist Sharing. Oder was nervt auch von diesen Trends so?
Ich bin da gar nicht so daher wegen Foodtrends, würde ich sagen. Diese Foodtrends, die ich so mitnehme, die treffen eher mal vielleicht unseren Brunch, den wir so einmal im Monat machen bei uns. Was diese Frühstückslokale hier in Berlin raussprießen aus dem Boden, wie ja, verrückt, sage ich mal. Ja. Da nimmt man mehr Foodtrends mit. In diesen Gerichten, würde ich jetzt sagen, wie das, was wir abends im Restaurant kochen. Also da sind die Trends vielleicht eher nochmal an Techniken, was im Dessertbereich vorhanden ist oder so, würde ich jetzt sagen. Aber ansonsten, so vegane Küche ist Gott sei Dank, also jeder, der danach leben möchte, soll das machen. Das ist auch sein gutes Recht, aber bei uns ist die Nachfrage im Falkensee fast nicht vorhanden. Vegetarisch kochen wir, also wir haben auch klar 4, 5 vegetarische Gerichte auf der Karte, können auch vegetarisches Menü zusammenstellen. Vegan wird es natürlich schwierig, das schaffen wir dann auch nicht mehr in dem Anspruch, was die Gäste dann auch haben, natürlich, wenn sie jetzt zu uns kommen. Natürlich. Und deswegen kann ich mich von diesen Trends relativ frei machen, ehrlich gesagt.
Cool. Was für ein Chef bist du in der Küche? Controlletti?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, mein Team ist auch sehr lange beisammen. Also ich habe jetzt vielleicht dreimal die Köche bei uns, also die Jungköche oder ein Chef de Party, mal Neuzugang, Abgang, wo ich merke, bei uns ist schon ein sehr vernünftiges Klima. Es wird nicht rumgeschrien. Es wird aufeinander geachtet, es wird aufeinander Rücksicht genommen. Und das schätzen die an mir, genauso wie ich es an denen schätze, dass sie auch immer da sind, immer alles geben und auch nie jemand rummuckt, wenn mal irgendwie die Arbeit ein bisschen mehr sein sollte. So, da, was das betrifft, bin ich, glaube ich, ein ganz umgänglicher Chef, mit dem jeder gut klarkommt, keine Angst hat, es wird keiner angeschrien. Es fühlt keiner irgendwie Druck, den er irgendwie mit nach Hause nimmt. Von daher bin ich ganz zufrieden. Aber das hat sich auch so ein bisschen entwickelt über Chefs, die man selbst vielleicht mal hatte und gemerkt hat, das, so will ich nie sein.
Wie meinst du das?
Ja, also es war gerade Anfang, sage ich mal, vielleicht, oder auch zwischendrin in den Stationen hat man schon für Chefs gearbeitet. wo es halt der Führungsstil weit unter der Gürtellinie lag und man auch daraus dann halt sieht, das wirst du nie, wenn du mal in dieser Position bist, mal deinen Mitarbeitern antun wollen oder dass die genauso einen Druck und Beschimpfung erfahren und so weiter und so fort. Also es ist kein Mythos, sondern es war früher wirklich, ich meine, 20 Jahre bin ich jetzt auch schon dabei. Und es war früher schon noch harscher auf jeden Fall, um einiges.
Das haben mir einige hier auch schon erzählt.
Ja.
Bist du eher die Ruhe in der Küche, die Ruhe in Person oder ab wann wirst du unruhig? Also wenn richtig so der Laden brummt abends, gibt es da so, wirst du denn eher ruhiger oder wirst du denn hektisch?
Ich werde überhaupt nicht hektisch. Also ich bin schon immer der, der die Ruhe in der Küche quasi auf alle verteilt. Wie gesagt, Erik ist der impulsivere Part bei uns. Also muss man schon, das ist jetzt zu viel gesagt, also das ist zu drastisch, wenn ich sage Good Cop, Bad Cop. Also ein bisschen ergänzen wir uns schon, würde ich sagen. Aber ich bringe schon Ruhe rein, würde ich sagen. Vielleicht ist manchmal auch für viele das zu ruhig, ich weiß es nicht, aber das ist einfach meine Art. Vielleicht auch die Herkunft, man sagt ja, die Pfälzer sind vielleicht ein bisschen gelassener und ja.
Ja, jetzt würde ich mal gerne von der Küche ein bisschen auf so eine Metaebene kommen noch und fragen, was bedeutet es, ein Fine-Dining-Restaurant im Berliner Speckgürtel zu betreiben, also außerhalb der Metropole, zwar nah dran, aber doch eben schon in Brandenburg. Was sind die größten Herausforderungen, würdest du sagen?
Na, die größten Herausforderungen einfach ist, dass man, also ja, ganz klar, man ist aus der Stadt raus, es wird ein bisschen kleinbürgerlicher, ein bisschen engstirniger. Und deswegen erfährt man von vornherein, ohne dass jemand bei ihm war oder bei uns zu Gast war, das hat man am Anfang ganz viel auf den sozialen Netzwerken halt gemerkt, dass man schon angefeindet wird. So ohne dass ein Gast bei uns war. Und dann heißt es, ja, nobles Restaurant, teure Preise, kleine Speisen. So. Also wirklich klischeehaft, engstirnig. So, da muss man erstmal gegen vorgehen, die Leute auch überzeugen, sodass es einfach auch um Qualität geht, um Geschmack geht und dass man eine Menüabfolge bei uns auch satt wird. Es spielen ja die klassischen Dinge noch mit rein, wie es gibt Amüsbusch, es gibt Brot, es gibt hausgemachte Butter, es gibt Petitfour hinten raus und so weiter und so fort. Also, dass es nicht nur auf der Karte steht, einmal ein Schwein für 38 Euro und die Leute vergleichen das dann schon mit einem Schnitzel für 20 Euro, was es im Nebenort im Ausflugslokal gibt.
Ja.
So, da muss man sich erstmal rantasten. Natürlich sind wir in Falkensee auch viele zugezogen, wie du auch mittlerweile.
Ja, genau.
Familien, die aus Berlin rausgezogen sind, die einfach froh sind, dass wir jetzt vor Ort sind, dass sie nicht mehr in die Stadt fahren müssen, um ein Restaurant wie unseres mit einer langen Anreise zu verbinden. Mhm. Und da musste man reinfinden, musste auch erstmal genug von den Leuten auf uns aufmerksam machen, die das auch gesucht haben. Und das
aber wie habt ihr das gemacht? Weil ich kann mir auch vorstellen, da gibt es auch, du hast ja eben gesagt, aus Unkenntnis eben irgendwelcher Quatsch über euch erzählt, irgendwelcher, ich will es nicht wiederholen. Erlebst du da auch so eine gewisse Schwellenangst, dass die Leute sich gar nicht trauen?
Ja, das sagen schon einige, die zum ersten Mal bei uns sind, obwohl wir also ein völlig lockeres, also es ist ja fast eher ein Bistro, elegantes Bistro vom Stil her, würde ich sagen.
Ist auch gar nicht plüschig oder
ja, so. Ja, überhaupt nicht. So. Es ist sehr modern eingerichtet, es hat nichts Schweres. Nee. Aber die Leute verbinden es einfach mit diesem Preis. Und das gibt so viel, da steckt so viel Barrieren in den Köpfen drin. Mhm. Gegen die müssen wir ankommen. Wir haben es am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen einfacher vorgestellt, ehrlich gesagt, um die Bekanntheit zu erlangen im Ort. Da haben wir schon schnell gemerkt, dass wir da noch ein paar Stellschrauben drehen müssen, wie lokaler Journalismus, der auch ein bisschen über uns schreibt, große Reichweite hat, dann natürlich Instagram, großes Thema, dass die Leute auch einen Einblick, ohne dass sie bei uns waren, von uns bekommen. Und so war das einfach ein Prozess über die Zeit. Irgendwann haben wir auch eine Presserunde gemacht, dass auch die Berliner ein bisschen von uns Kenntnis nehmen. Und so war das eine Entwicklung über die Jahre. Und dann der größte Boom, Gott sei Dank, war natürlich dann zum Schluss der Michelin-Stern.
Ja, die Restaurantszene hier im Ort, die ist ja sehr überschaubar, muss man sagen. Es gibt viel gut Bürgerliches, es gibt ein, zwei Italiener, ein, zwei Griechen, ein paar Vietnamesen, alles solide gekocht. Würde ich gar nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist, also, aber es ist nicht besonders aufregend. Also es ist sehr erwartbar irgendwie. Ne? Und da ist natürlich das, was ihr macht, schon eine ganz andere Hausnummer. Ne? Da kann ich mir schon vorstellen, also gibt es da überhaupt Austausch mit dieser vorhandenen Gastronomenszene oder sind das wirklich zwei Welten?
Ich weiß nicht, ob es zwei Welten sind oder ob jeder in seiner eigenen Welt ist, sage ich mal, aber der Austausch ist nicht viel da. Einer versucht es viel, das ist der Edeka Vujanov, das ist ein ganz verrückter Unternehmer, also ja. Positiv verrückten Falkensee.
So ein inhabergeführter Edeka. Ne?
Der versucht schon, alle in Falkensee unter einen Hut zu bringen. Und da haben wir uns jetzt auch schon mal bei ihm auf dem Parkplatz, haben wir mal auf Montag haben wir da ein bisschen gegrillt und haben Short Rip von unserer Karte gemacht, um auch, wie gesagt, wieder die Schwellenangst, ein bisschen Berührung zu uns zu finden. Ja. Und so der versucht schon irgendwie Falkensee auch gastronomisch miteinander zu verbinden. Da war jetzt auch die Idee, sollte dieses Jahr sein, ich hoffe, es wird nächstes Jahr was, dass wir so ein eigen aufgestelltes Falkenseer Streetfood-Festival bei ihm auf dem Parkplatz machen, wo alle Gastronomen sich ein bisschen präsentieren können.
Cool.
Und da so einen Schulterschluss irgendwo finden.
Weil das ist ja schon ein Spagat, ne? Diese eher bodenständige Atmosphäre in der Vorstadt, das hast du ja auch beschrieben am Anfang, und dann doch dieser gehobene Anspruch, den ihr mit eurer Küche auch vertretet. Ne? Das muss man erstmal übereinkriegen und dann kommt ja noch dazu, hier wohnen auch viele junge Familien, die hier gebaut haben oder ein Haus gekauft haben, die müssen Kredite bedienen. Da ist einfach auch das Geld fürs Essen gehen nicht so locker, oder? Wie ist deine Erfahrung da so in die Richtung Familien?
Ja, das stimmt schon. Also man merkt, es kommen schon die Eltern, kommen dann meistens alleine, aber das ist dann immer Babysitter gebunden. Ja. Das hört man schon, die haben schon Lust, zu uns zu kommen, aber bei vielen, dass sie die Schwellenangst haben, mit Kindern zu uns zu kommen.
Wir waren ja auch schon mal mit Luise da und die fand es super.
Ja, was auch kein Problem ist. Also wir kochen auch, wir haben Kindergerichte auf der Karte.
Ja, genau. Getränke, fand sie auch spannend. Ja, ne? Ja. Ja, und ich erlebe ja die Falkenseher auch, also als Neufalkenseher, als große Griller, zumindest im Sommer. Also wenn ich da auch beim Metzger bin, ja, unendliche Auswahl natürlich an Grillprodukten und auch Einkäufe in großen Taschen. Ja. Macht ihr da Zugeständnisse an diese Grillleidenschaft?
Ja, also klar. Ich meine, wir müssen am Ende des Tages müssen nur jeden Tag 30, 40 Leute aus Falkensee, Umgebung, den Weg zu uns finden. Also ich grille auch gern, jeder grillt gerne, also das ist klar, also
für
absolut.
Für dich auch kein Widerspruch.
Nein, absolut nicht. Und es kommt ja am Ende des Tages wahrscheinlich auch an, was man auf den Grill legt.
Und ungewöhnlich für ein Sternrestaurant ist ja auch euer Sonntagsbrunch. Also wie ist das entstanden? Was gibt es da? Wie wird das auch angenommen?
Na, das ist dadurch entstanden, dass wir vor anderthalb, zwei Jahren gemerkt haben, der Dienstag ist schon sehr schleppend, Personal ist trotzdem jeden Tag da und dann kam auch die Idee vom Inhaber, vom Thomas, damals, dass wir den Dienstag einfach streichen als geöffneten Tag und dadurch einen Sonntag mit reinnehmen, wodurch wir einen Brunch machen, der mit Sicherheit voll sein wird, also à la carte Brunch. Haben das ausgetestet und direkt voll gewesen, die ganzen Brunches. Und dadurch hatten wir den Umsatz, den wir sonst an drei, vier Dienstagen gemacht hätten, haben wir durch ein, zwei Brunchs überboten. Wir hatten mehr Freizeit, weniger Stunden. Also es war eigentlich eine Win-Win-Situation. So ist das entstanden, aus dieser Idee raus.
Aber das macht ja nicht jeden Sonntag, ne?
Nee, am Anfang haben wir es öfters gemacht. Jetzt versuchen wir einfach einmal im Monat den Brunch zu machen und noch einen zweiten Sonntag, wo wir immer mal wieder ein neues Event planen. So, um diese Dienstage einfach aufzufangen. Und da lassen wir uns immer was einfallen. Jetzt demnächst jetzt diese Woche Sonntag ist mein Bruder aus der Pfalz zu Besuch, der Sommelier ist.
Ja.
Dann machen wir zusammen einen französischen Lunch, also ein französisches Menü. Er hat Wein aus Frankreich mitgebracht. Und so entsteht immer wieder was Neues. Oder hatten wir mit der Lisa Bunn aus Rheinhessen vor einigen Wochen einen Sonntagslunch und da ist immer wieder mal was Neues dabei.
Ja. Und sind dann da andere Leute, die sonntags kommen? Oder ist da viel auch Stammkundschaft? So?
Sonntag zum Brunch muss man ganz klar sagen, haben wir da schon mehr Familien, die zu uns finden. Auch Gäste, die vielleicht nicht unter der Woche abends zum Menüessen kommen möchten, weil also Brunch ist ein bisschen zugänglicher, du kommst auch vorbei und isst ein Egg Benedict und ein Pancake und gehst wieder nach Hause.
Man weiß eigentlich auch, was einen erwartet beim Brunch.
Ja, und die Rechnung ist natürlich dann auch nicht dementsprechend und da ist vielleicht auch, sprechen wir vielleicht auch den an, der so nicht zu uns kommen würde unter der Woche. Also das ist so einfach der Hintergrund, genau.
Ja, ist eine Mischkalkulation am Ende. Wie nutzt du die Nähe, die ihr ja habt, zu Brandenburg? Also gibt es regionale Erzeuger, die du für dich entdeckt hast? Wo kaufst du so ein?
Ja, am Anfang haben wir es wirklich versucht. Wir sind auch viel rumgefahren, waren bei Fischereien, wir waren bei Landwirten. Aber irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es, also die Geschichte dahinter ist schön, aber das Produkt am Ende hat oft nicht gepasst, sodass wir halt irgendwann davon Abstand genommen haben. Weil mir bringt es nichts, wenn ich die Brandenburger Kuh auf den Teller lege, aber der Geschmack am Ende Schuhsohle ist. Aber ich habe eine tolle Geschichte dahinter. Der Gast ist unzufrieden, ich bin unzufrieden.
Ja.
Ich meine, da werden andere vielleicht den Weg anders gefunden haben, aber unser Weg war es dann im Endeffekt nicht. Und deswegen ist das wieder, wo ich sage, das ist die klassisch-französische Basis und das war da im Umland nicht groß einkaufen, ehrlich gesagt.
Aber Wein aus Brandenburg habt ihr doch.
Ja, wir haben, glaube ich, zwei Positionen auf der Karte. Von der Villa Jakobs ist das.
Und Potsdam?
Ja, genau. Und Marbacher Wolfshügel haben wir noch auf der Karte.
Ja. Aber das ist eher so Zufall, oder warum habt ihr das?
Ja, das ist schon dadurch, glaube ich, also ja, das war noch unter einem ehemaligen Restaurantleiter, den Patrick, den wir hatten, jetzt ist ja die Dagmar bei uns.
Ja.
Und der hat es damals mit den Agenturen, mit denen er zusammenarbeitet, ja, fand die Geschichte dahinter spannend, hat es mit auf die Karte genommen und es ist auch immer wieder ein Aufhänger für die Gäste, dass die Neugierde da auf jeden Fall überwiegt und der relativ häufig auch bestellt wurde, muss man schon ganz klar sagen.
Cool. Wie schaust du denn überhaupt kulinarisch auf Brandenburg? Also gibt es hier interessante Entwicklungen, Leute, die was Neues probieren, oder beschreibt der Michelin mit diesen 3 Einsternen die Lage schon ziemlich zutreffend?
Boah, ehrlich gesagt kann ich dir das gar nicht so gut beantworten, weil ich ja mittlerweile jetzt auch wieder in Berlin wohne und ja, meine Kulinarik mehr hier in Berlin, mein Horizont mir da erweitere. Deswegen kann ich da gar nicht da zu viel sagen.
Ja.
Weiß es nicht.
Und hast du mit diesen anderen Einsternern irgendwie Kontakt mal oder habt ihr euch mal gesehen? Auch gar nicht.
Nee, so. Ich war einmal in der alten Überfahrt, das ist aber auch schon 3 Jahre her, war ich mal zum Essen gewesen. Kochzimmer war ich leider noch nicht, habe ich noch nicht geschafft.
Würde ich empfehlen.
Ja, oftmals überschneiden sich halt die Öffnungszeiten. So, deswegen ist die alte Überfahrt in Werder, die hat auch sonntags, glaube ich, offen. Das macht es natürlich einfacher. Sonst natürlich immer, ja, die meisten haben Mittwoch bis Samstags geöffnet. So macht es für uns auch immer schwierig, die Kollegen irgendwie zu besuchen.
Und jetzt, was wir jetzt nicht so richtig angesprochen haben, aber was natürlich da ist, ist dann doch diese Großstadt direkt nebendran mit einem kulinarischen Überangebot in alle Richtungen, was natürlich die Leute, die es interessiert, aus Brandenburg da reinzieht, ne? Und natürlich allen, die versuchen, sowas in Brandenburg aufzuziehen, ist unglaublich schwierig machen. Ne? Befürchte ich, dass das auch ein Grund ist.
Ja, ich glaube einfach, ja, dass du in Berlin einfach viel mehr Publikum hast, was experimentierfreudiger ist, was neue Entwicklungen und so weiter betrifft. Also es sind zwar viele rausgezogene, die wir jetzt in Falkensee haben aus Berlin, die früher in Berlin gewohnt haben, aber was meine Erfahrung sagt, ich habe jetzt in 2, 3 Ortschaften da im Havelland schon gewohnt, bevor ich jetzt wieder zurückkommen bin, dass es auch mit die schlimmsten sind, wenn du mit 35 irgendwie durch deine Straße fährst und dass sie halt ganz schnell ihr Kleinbürgertum wieder zurück haben und deswegen diese Experimentierfreudigkeit vielleicht auch damit einhergehend gehemmter ist.
Wissen wir nicht, ist eine Hypothese. Wo soll es denn, bleiben wir bei euch, in den nächsten Jahren für euch hingehen? Also wie willst du das Savito weiterentwickeln? Jetzt wäre automatisch, dass man fragt, geht es in Richtung 2. Stern?
Nee, das ist überhaupt kein Gedanken, den wir jetzt irgendwie haben. Das erste Mal freuen uns riesig, dass wir diesen 1 Stern haben. Wollen den auch erstmal behalten, ganz klar. Also mit erstmal meine ich, wir wollen den behalten. Muss auch sehen, die Größe unserer Küche, die Größe unseres Teams, eine Wirtschaftlichkeit, die mitspielt. 2. Stern wäre mehr Aufwand im Personal. Ich glaube, man müsste in alles Mögliche investieren. Also in die Lebensmittel, die teurer werden würden. Also nochmal irgendwie
hochkreuzen,
was steigern müsste. In Porzellan, in Einrichtungen. Ja. So denke ich, das ist meine Meinung. Ob die stimmt, weiß ich nicht. Deswegen sind wir auch mit unseren Möglichkeiten absolut zufrieden mit dem Erreichten, was wir haben. Wollen das jetzt erstmal behalten. Aber was auch immer bei uns stattgefunden hat jetzt über die Jahre, das war eigentlich auch nie ein Schildstand, sondern wir haben uns auch immer gesteigert. Jedes Menü wurden wir immer besser, immer besser, immer besser. Und deswegen ist es jetzt, wie gesagt, kein Stillstand, sondern es ist immer eine Entwicklung bei uns vorhanden gewesen. Aber es soll jetzt nicht in Richtung 2. Stern oder sonst was gehen.
Und sonst ein Projekt, was du in der Schublade hast? Also der Food Market hast du erwähnt, dass er da vielleicht auch mitmacht, ne? Aber so jetzt.
Ja, ich war da sogar mit dem Alex Wujanov von dem Edeka so mit der. Also wir hatten beide die Idee, sowas zusammen zu machen, aber ich glaube, mit dem Savito bin ich genug beschäftigt. Ja. Hier und da machen wir ja auch immer was bei uns. Wir feiern Sommerfeste, wir haben Veranstaltungen. Da mache ich ja auch zum größten Teil die Planung, die Organisation, sodass ich da schon gut eingebunden bin. Und jetzt auch nicht so die Kapazität habe, jetzt irgendwie irgendwelche neue Projekte zu starten. Also wenn es mal irgendwie so ein Außerhaus gibt oder sowas in die Richtung, klar, sowas machen wir schon dann mal. Oder Eat Berlin, bei so Veranstaltungen sind wir mit dabei. Ja, genau, aber ein neues Projekt steht jetzt nicht an, was das betrifft.
Du hast ja eben schon erwähnt, du lebst jetzt wieder in Berlin, aber eher am Rand in Steglitz. Hat das Gründe?
Ja, Grund war einfach, hier und da, wie man es vielleicht schon ein bisschen durchgehört hat, Falkensee schon so der ruhigere Ort ist, auch eher so familiengeeignet ist. Ich wohne alleine und mag es einfach auch mal rauszugehen und auch mich in einen Kaffee zu setzen, abends was Schönes essen zu gehen. Das war in Falkensee halt so gut wie gar nicht gegeben, auch in meiner Ecke, wo ich da gewohnt habe. Also es war halt einfach bewachsen von Einfamilienhäuser, alten Villen. Gastronomisch war da aber gar nichts vorhanden.
Es gibt jetzt immerhin ein Projekt, habe ich gelesen, in der örtlichen Kostenlos-Zeitung, dass jemand ein Wirtshaus wieder aufmachen will, also eine klassische Kneipe.
Ja, das habe ich auch gelesen, die soll sogar schnaufen sein. Und ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass es jetzt erst gibt, weil immer, wenn ich Besuche von Freunden hatte, die konnten einfach nicht glauben, dass wir in einer 45.000 Einwohnerstadt wohnen und es gibt keine Kneipe, wo wir abends mal ein Bier trinken können.
Also wenn ihr mit uns Bier trinken wollt, müssen wir uns im Savito treffen oder zu Hause. Das geht natürlich auch. Jeder hat natürlich Biervorräte in Falkensee zu Hause gehortet. Oder man muss eben nach Spandau reinfahren. Das geht natürlich. Aber weil du jetzt ja wieder Berliner bist, wo warst du zuletzt gut essen? Das ist am Schluss, versuche ich immer noch mal so ein bisschen Mehrwert zu kreieren für die Hörer. Noch einen guten Tipp, noch einen Geheimtipp vielleicht oder einfach ein gutes Erlebnis, wo du sagen würdest, wow, das hat mich zuletzt geflasht hier in der Stadt.
Ja, ganz klar war, das ist Lumi im März. Also dass zwei Autodidakten sowas auf die Beine stellen, Top-Produkte, Top-Geschmäcker, also es hat super viel Spaß gemacht, die Atmosphäre war super, wir hatten Spaß am Tisch, wir haben laut gelacht. Also das war es, wie gesagt, es hat mich wirklich umgehauen. Es war auch klar, dass die einen Stern kriegen. Also da war ich, wo ich da rausgegangen, völlig von überzeugt. So, das war das Letzte, wo ich wirklich war.
Das ist in Prenzlauer Berg, ne?
Nee, das ist am Kotti, steigst du da aus, Cottbuser Tor, läufst 5 Minuten und dann bist du am Lumi.
Okay, dann habe ich das mit was anderem verwechselt, was in Prenzlauer Berg auch gerade den Stern bekommen
hat. Das ist das Matthias-Restaurant.
Das Matthias, genau. Ja. Nee, Lumi habe ich auch schon viel Gutes von gehört, muss ich auch auf jeden Fall mal hin. Vielen Dank für den Tipp.
Ja, gerne.
Und vielen Dank überhaupt, lieber Marco. Das war's schon. Wir haben eine Stunde gequatscht. Es war wunderbar. Und wir haben zusammen deine letzte Flasche probiert, ein Condrieu von André Perret. Zufällig vergessen bei dir, weil falsche Flasche gegriffen.
Richtig.
Im nüchternen Zustand, aber wahrscheinlich in Hektik irgendwie.
So war's.
Ein Wein, der immer noch 1A hier im Glas steht. Ja, wir trinken nochmal, stoßen nochmal an. Cheers, vielen Dank. Ja, jetzt auch ein bisschen Wärme bekommen hat. Dadurch kommt so ein bisschen mehr, wieder doch ein bisschen mehr Frucht jetzt, finde ich. Ne? Mit diesem mehr Sauerstoff auch. Ja, super Wein. Wie gesagt, schreit nach Essen.
Sehr schön.
Geht mal ins Savito. Danke dafür.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Clemens. Hat mich sehr gefreut.
Ebenfalls. Herzlichen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt, genießt, habt einfach eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Ciao, ciao, vielen Dank.
Vielen Dank.